Ja, ich begrüße Sie und beginne schon. Ich will keine Zeit verlieren, denn wie Sie sehen, habe ich mir wieder viel vorgenommen. Die heutige Vorlesung wird nicht sofort bei Mondrian einsetzen, zu dem ich dann erst im zweiten Teil komme, denn ich möchte dieser Werkschau nochmal eine theoretische Ausführung vorausschicken, auch auf bestimmte Fragen hin, die an mich ergangen sind. Also ich will nochmal versuchen, den Begriff des Scheins zu klären. Und was sehr wichtig ist, vielleicht als Grundlage dafür, was Mondrian als Künstler, als Bilderstürmer, als für mich exemplarischer Bilderstürmer des 20. Jahrhunderts geleistet hat in seiner Kritik an diesem Scheincharakter des Kunstwerks. Dazwischen schiebe ich da noch ein ganz kurzes Kapitel über das Wirklichwerden der Kunst. Damit ist gemeint der Vorstoß in den Realraum. Sie werden das sehen. Darum geht es ja sozusagen in der ganzen Kunst des 20. Jahrhunderts, dass diese Kritik des Scheins sozusagen dann auch eine radikale, wie ich finde, aber eben zu absolute Lösung sucht in diesem Übergang der Kunst in die Wirklichkeit, was eben ja, für mich den Begriff des ideellen Ikonoklasmus betrifft oder mit ihm verbunden ist, also in dieser ja, Negation von Kunst und ästhetischer Grenze. Dagegen habe ich mich ja abgehoben gegen einen immanenten künstlerischen Ikonoklasmus. Deshalb heißt es hier drittens Mondrians immanente Bildkritik. Also das soll bedeuten, vor dieser Folie der Suche, der Entgrenzung der Kunst in das Objekt, in die Wirklichkeit, versucht Mondrian doch diese Wirklichkeit, diese Physis der Kunst, in der Kunst selbst, ganz maßgeblich in der Malerei zu finden. Ich zeige hier, weil es ja mit Mondrian um die Landschaft geht, Mondrian ist ja zunächst als Landschaftsmaler tätig, hier nochmal ein impressionistisches Bild von Paul Cézanne, also jetzt, das ich selber aufgenommen habe, im Musée d'Orsay in Paris. Ein sehr berühmtes Bild, ein frühes impressionistisches Bild von Cézanne von 1873, das Haus des Gehängten, das noch in Verbindung mit seiner Zusammenarbeit oder Schülerschaft gegenüber Pissarro entstanden ist, von dem er auch seine Kunstlehre ableitet. Das ist sehr interessant, also diese Verbindung auch zu sehen, wie sich Cézanne dann über diese Innovation, die er da als Maler leistet, die Aufhellung der Palette, die Zergliederung der Bildoberfläche in kleine Partikel, Sie sehen das hier in diesem Detail noch besser, wie er sich da darüber versucht, Rechenschaft abzulegen auf der Grundlage der Kunstlehre von Pissarro. Erstmal künstlerisch für die Textur des Ästhetischen ist ja bedeutsam, dass, und das haben wir letztes Mal herausgearbeitet, dass die ganze Leinwand bearbeitet wird und nicht etwa, wie in der akademischen Tradition, die Gestalt der Motive vor einem Hintergrund ausgearbeitet wird. Man verzichtet auf Umgrenzungen. Die Linie wird möglichst hier gerade in der Landschaft nicht wirklich als Linie ausgeführt. Malen soll mal was man sieht und auch was man fühlt, sagt Pissarro. Helle Palette, kleinteilige Faktur, eine auflösende Einwirkung des Freilichts wird ausgenutzt auf Farben und Formen der Dinge. Dieses Freilicht, denn man arbeitet ja im Freien, wird zum Agens der ästhetischen Struktur, also dieser Fragmentierung, dieser Dissoziation des Malfelds. Also nochmal, die Gesamtheit des Bildes hat Vorrang vor den Einzelteilen, was wir auch bei den Badenden gesehen haben, das schon eine Negation des akademischen Bildes, das die Deutlichkeit der Figur auf dem Grund herausarbeitet oder in der Landschaft eben einen begehbaren Raum gestaltet. Wir haben ja diese Kritik der Akademiker an Friedrich schon gesehen, dass eben das gerade nicht die Begehbarkeit dieser Landschaft eben nicht der springende Punkt ist, sondern eben Cézanne noch stärker als Friedrich, aber durchaus in dieser selben Linie eigentlich, die Landschaft eigentlich als Fläche hier aufbaut vor dem Betrachter und also dieses Sich-Ergehen auf einem Weg, der sich in die Landschaft hineinschlängelt, hier gar nicht. Das Thema ist, auch die Häuser fragmentiert werden zu flächigen Konglomeraten, die eben nicht die Abgrenzbarkeit gegenüber dem Himmel und der Landschaft erlauben. Böhm hat in seinem Buch über La Montagne Saint-Victoire von Cézanne, dies so formuliert: Der Gegenstand der Alltagserfahrung wird als optisches Phänomen begriffen. Die Farbtöne sind nicht Eigenschaften von Dingen, sondern Glieder einer bildlichen Logik. Also das ist eine Formulierung, die das wirklich sehr gut trifft. Diese Ganzheit der Leinwandfläche, die bearbeitet wird, systemisch sozusagen bearbeitet wird. Ich folge aber eben Gottfried Böhm nicht in seiner Schlussfolgerung, die heißt, dass die explikativen Akte des Auges und der gestaltenden Hand überhaupt erst hervorbringen, was Wirklichkeit jeweils beinhaltet. Dies ist für mich eben die rezeptionsästhetische Wendung, die ich ja nicht mitgehe, denn ich denke, was hervorgebracht wird, ist ja nicht mehr und nicht weniger als ein Bild, das seine Konstruktionsgesetze zeigt. Und so meine Argumentation den Schein des Kunstbildes rekonstruiert. Nicht etwa wie Böhm mit Cézanne sagt, Wirklichkeit neu schöpft. Das wäre eben das, was ich mit dem ideellen Ikonoklasmus versucht habe auszudrücken. Wir halten also die Beobachtung, die Beschreibung von Böhm fest, die ich sehr gut und sehr deutlich finde, zum Beispiel auch die Formulierung, Zitat, die Tonstufen des Farbflecks, der Tasche, erzeugen die Gestalt der Dinge, ihre Zeichnung. Also das bezieht sich auf die Abwesenheit der Linie und den Versuch, nur mit der Farbe, nur mit diesem farbigen Fleck, der komponiert wird, eben nicht bezogen auf ein einzelnes Motiv, sondern auf die Gesamtheit der Fläche. In diesem einzelnen Fleck wird aber der Dissenio, also das, was die neuzeitliche Malerei an ideeller Qualität auszeichnet, eigentlich nachgestaltet. Also da ist das eingelöst, was Cézanne mit seinem Satz meinte, er wolle Poussin vor der Natur rekonstruieren, restaurieren. Also es ist eine Klassizität, die hier wieder erreicht wird, aber eine Klassizität von Repräsentation, die eigentlich nicht mehr auf die außerkünstlerische Wirklichkeit notwendig bezogen ist. Das Bild projiziert sich in diesem kleinen Fleckengespinst, das Bild projiziert sich sozusagen auf sich selbst zurück. Diese Repräsentanz, die ich da versucht habe herauszustellen, durchaus eben auch auf der Grundlage von solchen Beschreibungen wie von Böhm geleistet, also dass die Zeichnung doch wieder geleistet wird. Also diese Repräsentanz ist zu verstehen als eine Relationalität dieser Farben, dieser farbigen Flecken, die aufeinander verweisen und auf diese Weise eine affirmative Selbstbezüglichkeit des Bildes schaffen, die sich im Oszillieren zwischen Fläche und Raum herstellt, auch als Schein, als durchaus als Illusion, wenn auch als eine quasi schon abstrakte Illusion. Das ist wichtig, weil Mondrian wird darauf aufbauend nun tatsächlich eine solche abstrakte Illusion erstmal schaffen, also das Sujet ganz eliminieren. Wir haben dann gesehen, also dass auf diese Innovation von Cézanne, die also diese Klassizität wiederherstellt, der gleichwohl die Negation des Scheins als eines primär externen Bezugs des Bildes durchaus weiter enthält. Also es ist eine Klassizität auf der Grundlage dieses schon erreichten künstlerischen Ikonoklasmus. Ich sage Klassizität, wenn Sie sich erinnern, nur in der Abgrenzung gegen das, was wir bei Friedrich und bei Courbet gesehen haben, wo wir eine Dissoziation von realistischen Details und einer schon quasi entweder geometrisch-konstruktivistischen Konstruktion des Bildes, wie bei Friedrich, oder eben einer amorphen Farbmaterie, einer Stofflichkeit der Farbe bei Courbet haben. Also diese Aufspaltung wird sozusagen versöhnt im Postimpressionismus, und zwar durch zweierlei Verfahren. Das eine davon habe ich Ihnen jetzt gerade geschildert, das ist das Verfahren eben des Taschismus, könnte man sagen, also der Fleckentextur, die dann im Pointillismus ja auch dann quasi akademisiert wird. Wir haben gesehen, dass Picasso dann diese Klassizität auch wieder aufkündigt, also eine eine Sprengung versucht, dieses Ganzheitscharakters der koloristischen Textur Cézannes, indem er nämlich nun eine ganz dissonante Farbigkeit einführt und eine brüske Splitterung der Bildoberfläche, also eine auch lineare Deutlichkeit wieder und vor allem eben ein barbarisches Facing, könnte man sagen, dieser Aktfiguren hier dominant macht, das den in der Bildfläche verharrenden Blick aus dieser Immanenz herausbricht, nach vorne drängt. Das Bild also wirklich aggressiv macht. Dieses Starren, könnte man sagen, führt zu einer Entgegenständlichung, wie das, kann man vergleichen mit der mit einem Experiment, was ja die Literaten zu Beginn des 20. Jahrhunderts empfohlen haben, nämlich das unablässige Wiederholen eines Wortes, das zum Verlust seines Sinns und zur Verselbstständigung des Klangmaterials führt. Also dieser starrende Blick wäre auf der visuellen Ebene vielleicht mit einem solchen Element, mit einer solchen Entleerung des Sinns auf der verbalen Ebene zu vergleichen. Das Facing, daran hat mich hier eine Hörerin erinnert, ist ein Vokabel von Fried, der über Manet auch ein großes Buch geschrieben hat. Darauf komme ich noch zu sprechen. Dieser Impuls, in den Realraum vorzudringen, den man hier schon eigentlich in diesen Demoiselles d'Avignon findet, diese Frontalität, diese wird uns heute beschäftigen. Picasso nimmt aber diesen aggressiven Impuls, den man in diesem Demoiselle-Bild findet, dann, wie wir gesehen haben, erstmal wieder zurück, um eigentlich im Sinne von Cézanne zu einer solchen Versöhnung der malerischen Elemente zu kommen, durch ihre Atomisierung. Also es geht eigentlich immer um diese Zergliederung, die es ermöglicht, eben die kleinteiligen Partikel in ein Gespinst, in eine Harmonie wieder einzubringen. Er hat sich also der Cézannschen Rekonstruktion des Scheins wieder angenähert. Ja, also wir halten noch mal fest, dass mit dieser kubistischen Facettengliederung, die ja auf dem Taschismus von Cézanne aufruht, wie wir sehen, es ist nur eine Klärung, eine geometrische Klärung dieser Auflösung in kleine Farbpartikel, die eben aufgenommen wird durch das kubistische Achsenkreuz, das Sie in diesen T-Formen und Kreuzformen hier schon ausgebildet finden und das eben das Bild im Bild meint, also eigentlich die Kante des Bildes, also insofern die ästhetische Grenze vergegenständlicht und eben diese Wiederholung der ästhetischen Grenze mit den Gegenstandspartikeln, also diesen Diagonalen, die vielleicht auf die Segel der Schiffe hindeuten, in eine Textur verbringt. Also hier wird sozusagen die Symbolisierung des Bildfelds mit der gegenständlichen Welt verklammert, sodass Figur und Grund in eine einzige Reliefschicht eingebettet werden. Also es geht immer um diese Auseinandersetzung von Figur und Grund, die hier ja keineswegs zu einer planen Ebene getrieben ist, aber zu einer Verflächigung, die in einem ja, illusionistischen Relief Figur und Grund vereint. Ja, nun aber zu meinem Exkurs zu Hegel und Adorno, denn es ist die Frage an mich herangetragen worden, ob man nun tatsächlich den Schein, und zwar als sinnliches Scheinen der Idee, wie ich das nach Hegel ausgedrückt habe, ob man tatsächlich den Schein an die perspektivische Bildraumkonstruktion heften dürfe und ob nicht Adorno einen anderen Begriff des Scheins habe. Das ist ein berechtigter Einwand. Und wenn Sie das genauer verfolgen wollen, der Begriff des Scheins, da gibt es einen ganz ausführlichen Artikel von Josef Früchtel in dem Lexikon der ästhetischen Grundbegriffe. Ich selbst habe mich mit Adorno ja in meinem blauen Buch zum ikonoklastischen Bild ausführlich beschäftigt. Und da habe ich Ihnen hier diese Kapitel aufgeschrieben, wo ganz besonders eben der Begriff des Scheins von Adorno behandelt wird, der ja eben nicht von Hegel, sondern stärker von Benjamin abgeleitet ist, also von seinem Begriff der Aura. Und ich habe auch in einem Zeitungsartikel diese Problematik, aus meiner Sicht diese Problematik von Adornos Begriff der Mimesis, der damit zusammenhängt, ausgeführt. Das möchte ich jetzt ein bisschen deutlich machen. Berechtigt ist dieser Einwand insofern, als die Perspektive nicht einfach identisch ist mit dem Schein, denn das würde eine Verkürzung des ästhetischen Scheins auf die Fiktionalität mit sich bringen. Schein ist mehr und Adorno ist tatsächlich von Hegel abzusetzen. Schein ist mehr, weil Schein ja nun auch die Wahrheit der Kunst transportiert und dieser Begriff des ästhetischen Scheins, der sich im 18. Jahrhundert ausgebildet hat, und zum Teil eben synonym oder aber auch die ästhetische Illusion ersetzend eingesetzt worden ist, transportiert eigentlich immer diese avancierte Potenz der Kunst auch zum Erkenntnismittel zu werden. Also mit dieser Einführung des Scheinbegriffs ist jetzt auch eben dieser Wahrheitsanspruch gemeint. Inwiefern also kann man die Perspektive und den ästhetischen Schein aufeinander beziehen? Als Voraussetzung dafür habe ich nun aus Hegels Ästhetik den Begriff des Kunstschönen genommen. Dort heißt es im ersten Band, das Kunstwerk als für den Sinn des Menschen dem Sinnlichen entnommen. Also davon wird diese Begrifflichkeit des sinnlichen Scheinens der Idee abgeleitet. Es heißt dort weiter, einschränkend, denn das Sinnliche des Kunstwerks soll nur Dasein haben, insofern es für den Geist des Menschen, nicht aber insofern es selbst als Sinnliches für sich selber existiert. Also das sagt Hegel im Einklang mit allen idealistischen Philosophen, Ästhetikern und auch im Einklang mit der klassizistischen Kunsttheorie, der Stoff darf nicht selbst als Stoff anschaulich werden, sondern er muss sozusagen aufgehen in der Form und insofern im Schein. Hegel erkennt den Inbegriff der Malerei in der Absetzung der italienischen Malerei von der byzantinischen. Und hier, auch wenn er auf die Perspektive nicht zu sprechen kommt, ist implizit klar, dass die Werte, die er für diese freiere Entfaltung der Malerei reklamiert, an diese Ausbildung eines illusionistischen Bildraums gebunden sind und von ihm getragen werden. Nur durch diese Mittel wird es möglich, was er als Vollendung und Erinnerung an das reine Ideal der Kunst, so ein Zitat, beschreibt. Und zwar im dritten Band auf Seite 112. Zitat, was Sie, die italienische Malerei, aber für die Auffassung und künstlerische Ausarbeitung des religiösen Kreises vornehmlich hinzubringt, ist die lebendige Wirklichkeit des geistigen und leiblichen Daseins, zu welcher jetzt alle Gestalten sich versinnlichen und beseelen. Zitat Ende. Eben diese Darstellung eines geistig-leiblichen Daseins durch die szenische Kohärenz einer im Raum sich vollziehenden Handlung ist der Gegenwart Hegels nicht mehr möglich, wie er in diversen Gemäldebeschreibungen verdeutlicht hat. Das empirische Einzelne verselbstständigt sich gegenüber dem Bedeutungshaften, Sinnlichkeit und Idee fallen auseinander, was die Diagnose des Endes der Kunst ihrer höchsten Bestimmung nach mit sich bringt oder nach sich zieht. Wir haben gesehen, also bei Friedrich und Courbet, dass dieses Auseinanderfallen durch die Zersetzung des perspektivischen Raums zustande kommt oder mit seiner Hilfe zustande kommt. An diesem Auseinanderfallen der, ich zitiere Hegel, Zufälligkeiten des Äußeren wie des Inneren, markiert er den Fortschritt des Geistes, der sich andere Formen als die Kunst suchen müsse für das Erfassen der Wahrheit. Hegel, so muss man eben für unseren Zusammenhang einschränkend sagen, hat keinen Bezug zu einer avancierten Ästhetik wie der von Friedrich, die diese Zersetzung im Sehnsuchtsbild gestaltet hat, statt sie sentimentalisch zu verbrämen, wie die Nazarener. Also er bezieht sich auf diese Spaltung nur im Sinne eines Mangels sozusagen, weil er also diese Möglichkeit der Kunst nun diesen Mangel zu gestalten und denkbar zu machen, also im Sinne der philosophischen Reflexion, selbst nicht geht, selbst nicht sieht. Dass er überhaupt diese Spaltung als ein Fortschrittsmoment, also als ein Zeichen der Avanciertheit des Geistes sieht, das unterscheidet ihn aber, und deshalb gehen wir hier mit Hegel mit und nicht mit den Kritikern Ramdohr und Gautier. Also das unterscheidet ihn von all den klassizistischen Kritikern, die wir zu Friedrich und Courbet gehört haben, die also diese Dissoziation des Bildes, dieses sich nach vorne drängen des Individuellen, des Empirischen, des Kontingenten, die dies einfach als sozusagen als Mangel der Technik, als Unstimmigkeit, als ästhetische Unstimmigkeit würdigen, sozusagen eine keine geschichtsphilosophische Definition, Bestimmung anbieten. Hegel selbst weist, wie schon ausgeführt, der Philosophie die Rolle zu, in der Moderne den Weg der höchsten Erkenntnis zu beschreiten. Eine hier von uns mit Adorno erprobte Alternative geht von der begründeten Annahme aus, dass die Kunst selbst zur Philosophie geworden ist und diese Reflexionsarbeit leistet, indem sie, wie Adorno sagt, Zitat, ihren Untergang sich einverleibt. Aus der ästhetischen Theorie 474. Adornos Verwendung des Begriffs Schein folgt nur zum Teil der Argumentation Hegels. Mein Ausdruck der Kritik des Scheins, die ich in der letzten Vorlesung ja als Überschrift gewählt habe, entspricht etwa folgenden Stellen aus den Paralipomena. Dem Absterben des Scheins in der Kunst korrespondiert der unersättliche Illusionismus der Kulturindustrie. Die Allergie gegen den Schein setzt den Kontrapunkt zu dessen kommerzieller Allherrschaft. Die Elimination des Scheins ist das Gegenteil der vulgären Vorstellungen von Realismus. Gerade dieser ist in der Kulturindustrie dem Schein komplementär. Hier muss oder könnte man annehmen, dass Schein im Sinne von sinnlichem Scheinen der Idee gemeint ist, denn nur in Bezug auf Ideen, wenn auch herabgesetzt zu trivialen Ideen der Genreeinteilungen, lebt der Schein in der Kulturindustrie fort. Anstelle der göttlichen Liebe, die Hegel für den religiösen Bilderkreis und die Potenz der Verinnerlichung in der neuzeitlichen Malerei anspricht, rückt ganz zentral der mit Adorno gesprochen subjektivistisch verhärtete Fetisch der Romanze in den Mittelpunkt der Kulturindustrie. Und deshalb ist diese Romanze, der Liebesroman, der ja alle, also die vor allem eben die Kulturprodukte, vor allem den Film eben trägt, diese Romanze ist deshalb ja auch ein von Werthoff bis Godard angegriffener Gegenstand dieser Kulturindustrie. Also es ist nicht von ungefähr, dass man hier den künstlerischen, dass hier der künstlerische Ikonoklasmus angreift bei diesem Schein der Erotik, bei diesem bloßen Schein des Begehrens und seiner Befriedigung. Adorno folgt Hegels Bestimmung des Schönen im sinnlichen Scheinen der Idee allerdings zum Teil nicht, und zwar ganz zentral nicht. Seiner Geistästhetik, wie er schreibt, die er unbegründeterweise, wie ich finde, statisch heißt, stellt er sein Konzept der Gestimmtheit, der Atmosphäre oder nach Benjamin die Aura entgegen, eine romantisch-naturphilosophische Argumentation, die auch auf Ideen Platos aus dem Phaidros zurückgeführt wird. Adorno versucht durch eine Korrektur des Scheinbegriffs und des ihm impliziten Begriffs von Geist, Hegels Lehre vom Ende der Kunst zu begegnen, statt sie, wie es ja naheliegen würde, im Geiste von Marx zu kritisieren. Ich zitiere, jene Lehre vom Schönen als dem sinnlichen Scheinen der Idee war, als Apologie des Unmittelbaren, als eines Sinnvollen, nach Hegels eigenem Wort affirmativ. Radikale Vergeistigung ist davon das Gegenteil. Jener Fortschritt jedoch wird teuer bezahlt. Das geistige Moment der Kunst ist nicht, was der idealistischen Ästhetik Geist heißt, eher der festgebannte mimetische Impuls als Totalität. Hier kommt also der Begriff der Mimesis hinein, den er hier gegen den hegelischen Scheinbegriff ausspielt. die, wie ich sagen würde, primitivistische Wolte, die Adorno hier vollführt, bedeutet, dass die Selbstkritik der Kunst in Form einer mimetischen Verhaltensweise vorgestellt wird. Es gibt letztlich bei ihm nicht das Konzept eines Bruchs der Kunst mit ihrem eigenen Wesen, wie er sie doch im Begriff der bestimmten Negation nahelegt und wie ich sie vorschlagen würde. Der Rückfall in ein idealistisches Denken wird offenkundig, wo Adorno Hegel zum Vorwurf macht, dass er Kunst erlaubt, mit Ideologie in Verbindung zu bringen. Zugleich jedoch regrediert die idealistische Dialektik Hegels, die Form als Inhalt denkt, auf eine vorästhetisch krude. Sie verwechselt die abbildende oder diskursive Behandlung von Stoffen mit jener für Kunst konstitutiven Andersheit. Hegel vergeht sich gleichsam gegen die eigene dialektische Konzeption von Ästhetik mit für ihn unabsehbaren Folgen. Er hat der banausischen Überführung von Kunst in Herrschaftsideologie Vorschub geleistet. Das wird nicht näher ausgeführt, was er hier meint. Also Sie wissen ja, die ästhetische Theorie ist nicht vollendet. Vielleicht hätte er das noch inhaltlich ausgeführt. Ich denke, dass er hier die Überführung der Abstraktion in den ideologischen Ausdruck des freien Westens meint, wie sie seit der zweiten Documenta evident war. Das sieht er nun als in der Verantwortung von Hegels Inhaltsästhetik aufruhend oder in dieser Inhaltsästhetik begründet, dass sozusagen an die Abstraktion hier solche Inhalte wie im Kalten Krieg nun propagiert, solche Inhalte wie die Idee des freien Individuums, wie man es dem sozialistischen Osten entgegengehalten ist, also hat das wird also jetzt einer solchen Inhaltsästhetik angelastet. Ich habe Ihnen hier dieses klassische Werk von Serge Guibaud, das es ja jetzt auch auf Deutsch gibt, angegeben. Hier wird diese ideologische, diese propagandistische Auswertung von abstraktem Expressionismus in der Nachkriegszeit, das wird hier ausgeführt. Und es könnte sein, dass, ich finde es wahrscheinlich, dass Adorno sich hierauf bezieht. Es wird klar, dass Adorno diesen Vorgang, also diese propagandistische Auswertung, Instrumentalisierung von Abstraktion für die Selbstbewerbung des freien Westens nicht etwa kritisch durchdenkt, sondern einem idiosynkratischen Impuls nachgibt, der Kunst als solche von Ideologie fernhalten will. Seine Formulierung enthüllt, dass er nicht konsequent materialistisch argumentiert, denn von einem solchen Standort aus ist freilich die Kunst als Überbauphänomen Ideologieproduktion, also dazu geeignet, durch ihren affirmativen Charakter die Reproduktion der gesellschaftlichen Verhältnisse, die Sicherung des Bestehenden zu leisten, wie es ja auch Marcuse ausgeführt hat. Insofern findet man bei Adorno zwar die rege Verwendung des Ideologiebegriffs in einem durchaus marxistischen Sinn als falsches Bewusstsein. Auch ist eigentlich sein Argument der zu entkräftenden Herrschaft der Werktotalität des Ganzen von ihm unabweisbar an dessen Wertung als ideologische gebunden. Es bleibt eine Unschärfe an genau der Stelle, wo die Kritikfähigkeit der Kunst zu bestimmen wäre. Adorno enthistorisiert diese kritische Arbeit. Er klammert an dieser Stelle den von Hegels Geschichtsphilosophie aufgenommenen Aspekt aus, dass Kunst bis ins 18. Jahrhundert gesellschaftlich verbindliche stoffliche Inhalte, nämlich religiöse, repräsentiert, um die revolutionäre Zäsur zu verbrämen, die aus dem Verlust jener kodifizierten Inhalte folgte. Das habe ich ja zu Anfang der Vorlesung deshalb auch sehr deutlich ausgeführt. Diesen Verlust der kodifizierten Ikonografie. Zugunsten der Idee eines dann doch universalen Kunstbegriffs, der sich aus einer ahistorisch bestimmten ästhetischen Verhaltensweise, so ist sein Ausdruck bestimmt, in dieser wird dann doch eher Kant wirksam, mitsamt seiner Lehre vom interesselosen Wohlgefallen, beziehungsweise komplementär zu dieser die Konzeption eines Subjektes, das die Fähigkeit, sich affizieren zu lassen, hat und damit hinter das verhärtete Ich zurückzugelangen fähig ist, zu einer Erfahrungsschicht, die Adorno natürlich sehr schön als das Erschauern verstehen will. Die Gänsehaut, die durch den Schauer ausgelöst wird, ist für ihn das erste ästhetische Bild. Sie können das nachlesen auf der Seite 489 in der Ästhetischen Theorie. Adorno partizipiert also am modernistischen Primitivismus auf andere Weise als Greenberg. Wo dieser eine urtümliche Flächigkeit des Bildes anpreist, postuliert jener eine urtümliche ästhetische Erfahrung als Agens der Selbstkritik der Kunst. Er verbindet das, was ich hier jetzt nicht ausführen kann, auch mit dem Naturschönen, das er ja gegenüber Hegel rehabilitiert. Es geht eigentlich um die Rettung dieses nicht entfremdeten Naturschönen, zu dem diese ursprüngliche Erfahrung eine Relation bewahrt, laut Adorno. Es geht auch um den Begriff des Erhabenen, den er gegenüber Kant ablöst, eben von der Natur und auch auf die Kunst überträgt. Ich komme zu einem Resümee zu Adorno. Statt den Begriff des Geistes mit dem Problem der Ideologieproduktion des Überbaus zu verbinden, versucht Adorno, sich in einer Bestimmung der Vergeistigung von Kunst mit Bezug auf eine vorästhetische Stufe der Mimesis und auf das Naturschöne, das er mit einem atmosphärischen, stimmungshaften Moment der Kunst in Verbindung bringt und das sich als Ausdruck darstellt. Also Ausdruck ist schon auch eben eine wichtige also ein Muss für Adorno. Zitat, auch im Geist überlebt etwas vom mimetischen Impuls, das säkularisierte Mana, das, was anrührt. Also das ist Adornos Versuch, das Geistige jenseits von Hegel zu verstehen. Der Geist, so heißt es auf Seite 424, der Geist der Kunstwerke ist ihr objektiviertes, mimetisches Verhalten. Was in Hegels Begriff des Scheins als Instanz des Geistigen noch aufgenommen war, das Abbild, allerdings eben nicht verkürzt auf bloße Reproduktion, wird von den Kunsttechniken der Imitation abgezogen und zur Praxis erklärt. Sie erinnern sich vielleicht an dieses Beispiel des Regenmachers, der Magier, der Schamane sozusagen, der den Regen macht, indem er den Regen nachahmt. Also das ist sozusagen ein Urbild dieses mimetischen Verfahrens. Wobei man eben schon sagen muss, dass ja auch der Regenzauber nicht nur aus dieser Nachahmung des Regens besteht, sondern eben auch schon eine kollektive Praxis darstellt, auch eine Performance darstellt, zu der es ein ganz bestimmtes Kollektiv, eine Gesellschaft gibt, eine Stammesgesellschaft. Und das ist eben genau der Punkt, diese Gesellschaftlichkeit wird ausgespart von Adorno. Also es geht letzten Endes immer um diesen Begriff der Naturbeherrschung, der instrumentellen Vernunft und so weiter. Aber er hat, was auch Habermas mal bemerkt hat, also er hat diesen marxistischen Begriffsapparat zwar verwendet, aber nicht explizit ausgeführt und eigentlich auch nicht. Er ist eben nicht vertieft worden und er hat wohl eher von Lukács und dann auch von Max Weber wichtige Begriffe entnommen. Also so gerade wie den Begriff der instrumentellen Vernunft, das ist eher ein Weberscher Begriff, der dort im Begriff der Zweckrationalität gemeint ist und mit diesem Begriff gemeint ist. Und das ist natürlich dann auch keine materialistische Begründung. Wir gehen zurück zu den Bildern. Also nochmal auf den Punkt gebracht, Adorno nimmt Hegels Ende der Kunst, das steckt natürlich auch dahinter, er nimmt es eigentlich wörtlich, statt es zu kritisieren. Er versucht, das Geistige anders zu denken, nicht als Idee, sondern, also nicht als inhaltliche Idee, nicht als das Diskursive, sondern als Barbarentum des sich Anschmiegens an das Andere. Das ist dann auch die Form, in der es sich diese Kritik vorstellt, als Anschmiegung ans Verhärtete, in der dann trotzdem eben diese ursprüngliche Erfahrung des Naturschönen aufgerufen wird. Ich lese eine Stelle vor, in der ich eine Replik auf die Demoiselle gefunden habe. Zitat Adorno nochmal. Der Stellenwert barbarischer Züge in der neuen Kunst wandelt sich geschichtlich. Der Feinsinnige, der sich von den Reduktionen der Demoiselle d'Avignon oder der früheren Klavierstücke Schönbergs bekreuzigt, ist allemal barbarischer als die Barbarei, die er fürchtet. Sobald in der Kunst neue Schichten hervortreten, refüsieren sie ältere und wollen zunächst Verarmung, Absage an den falschen Reichtum. Der Vergeistigungsprozess von Kunst ist kein linearer Fortschritt. Er hat sein Maß daran, wie Kunst das von der bürgerlichen Gesellschaft Verfemte in ihrer Formensprache sich zuzueignen vermag und dadurch im Gebrandmarkten jene Natur aufzudecken, deren Unterdrückung das wahrhaft Böse ist. Also hier bei den Demoiselles, also dieser Passus steht im Kontext etwa einer Rehabilitierung des Hässlichen oder einer Hineinnahme des Hässlichen in die Kunst. Das Hässliche stünde also für das gesellschaftlich Ausgegrenzte, also etwa für das Lumpenproletariat. Und also in dieser Weise wird hier Picasso als jemand interpretiert, der eben diesem Hässlichen und insofern diesem gesellschaftlich Ausgegrenzten Ausdruck verschafft. Und Sie merken, dass in einer solchen Argumentation eben es nicht wirklich um einen Selbstbezug der Kunst geht. Es geht doch um ein Reagieren auf das gesellschaftlich Gegebene, einen kritischen Bezug auf das gesellschaftlich Gegebene, das der Kunst möglich ist, aber vorausgesetzt wird eigentlich immer ein Subjekt, das dies leistet. Und es ist nicht die Kunst selber, das Agens, sondern es ist der Künstler, der also diese Erfahrungsmöglichkeit, also diese archaische Erfahrungsmöglichkeit hat und hier etwas zum Ausdruck bringt, also eine Dissonanz zum Ausdruck bringt und dadurch Gesellschaft sichtbar macht und ihre Hierarchien und ihre Ausbeutungsverhältnisse und eben diesen Verblendungszusammenhang deutlich machen kann. Aber es gibt nicht das, was wir herausgearbeitet haben, dass also von Bild zu Bild also ein Prozess stattfindet, eine Eigenbewegung der Kunst stattfindet, die eben geleistet wird, natürlich von den Individuen der Künstler, aber die leisten dies durch die Arbeit mit dem Material der Kunst. Das ist ein anderer Begriff von Adorno, den ich also eher mal stark machen möchte, also das Material der Kunst. Das meint also jetzt nicht die physische Substanz nur, sie ist auch mit gemeint, also die Farbe, die Kohle, der Bleistift, aber eben auch die Sujets, also alles, was die Inhalte, die Motive der Kunst ausmacht, ihre Konstruktionsgesetze, die Perspektive, also das alles wäre das Material der Malerei, mit dem umgegangen wird. Also das ist das, was wir ja gefunden haben, dass es einen solchen Rückschlag der Kunst auf ihre eigenen Elemente gibt. Und das ist eigentlich jetzt in diesen Bemerkungen von Adorno zur Malerei eigentlich nicht gemeint. Wir werden das noch weiter verfolgen, wie er diesen künstlerischen Ikonoklasmus denkt. Die Konsequenz zunächst ist zu formulieren, dass Adorno nicht von einer Rekonstruktion des Scheins spricht, sondern von einer Permanenz des Scheins, auch in seiner Kritik. Der mimetische Impuls bringt die Apparition hervor. Das muss ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Das müssten Sie nachlesen, wenn das interessiert. Es gibt keine Relationsbestimmung des modernen Bildes zu einem Begriff des neuzeitlichen künstlerischen Bildes bei Adorno. Er verharrt bei der konventionellen Rede von der Emanzipation vom Abbild. Das ist auch sehr verräterisch. Also es ist diese Freiheitsrhetorik. Denn in seiner Konzeption wird der eigentlich mimetische Impuls und damit das Geistige der Kunst erst jenseits von Abbildung wirksam. Meine Alternative wäre also dieser Ansatz beim neuzeitlichen Bildbegriff, der eben überhaupt das Manko der Bildwissenschaft auch ist, der Verzicht auf eine romantisch-idealistische Subjektkonzeption, die dann doch immer auf das Genie von Schelling rekurrieren muss, und die Betonung eben anderer Theorieteile und Begriffe wie den Begriff der bestimmten Negation, die Arbeit am Material, der historische Werkbegriff von Adorno, an dem ich ja in seinen Formulierungen doch festhalte, das Werk als aufgespeicherte Geschichte zu sehen. Offene Fragen bleiben, nämlich das Dinghafte des Bildes zu denken, das werden wir in heute und in Zukunft noch tun müssen. Es gab noch eine weitere Frage, nämlich nach meiner Position gegenüber Pippin und Freed, auch Clark. Clark werde ich mal verschieben, hatte ich schon ein bisschen in Bezug auf Manet kommentiert, aber wir werden da auf Clark zurückkommen und seine sozialhistorische Interpretation bei Pollock. Ich werde vielleicht ein wenig über Pippin hier noch sprechen, der sich stark auf Freed bezieht. Also diese Position kann man eigentlich dann doch auch miteinander identifizieren. Auf den ersten Blick scheint ja meine Argumentation folgerichtig zu der von Pippin hinzuführen, denn Pippin meint von Adorno absehen zu können, da er Hegel per se für den Theoretiker der Moderne in der bildenden Kunst hält und sich mit, und sich deshalb mit Adornos, wie er sagt, abstraktem Denkgebäude nicht aufhalten zu müssen glaubt. Es geht freilich, denke ich, nicht um die Abstraktheit des Denkgebäudes von Adorno, sondern um seinen Marxismus, den Pippin nicht mitgeht und von dem er Abstand nimmt. Er will Hegels Formulierung, dass die Kunst unserer Zeit, Zitat, uns zu denkender Betrachtung einlädt, Zitat Ende, als direkten Hinweis auf die Möglichkeit einer anderen, selbstreflexiven Form von Kunst verstehen, was nur das Problem in sich birgt, dass diese selbstreflexive Kunst dem Kunstbegriff Hegels widerspricht, würde ich sagen. Auch Formulierungen Hegels wie, Zitat, das Hinausgehen der Kunst über sich selbst, doch innerhalb ihres eigenen Gebiets und in Form der Kunst selber, Zitat Ende, werden für eine solche Lektüre in Anspruch genommen, die wiederum allerdings den Kontext unberücksichtigt lässt, nämlich die Intention Hegels, der hier den Abstand der sogenannten romantischen als allegorischer Kunst von der antiken Klassik beschreibt, die allein seinem Kunstideal gerecht wurde. Pippin versucht also Hegels Beschreibung der neuzeitlich-christlichen Kunst, die ihr exemplarisches Medium in der Malerei findet, als Theorie der Moderne eines Manet zu deuten, als Theorie der nachromantischen Kunst, die Hegel selbst aber aus dem Kunstbegriff ausschließen will, jedenfalls aus einem Kunstbegriff, der Kunst als Erkenntnis zum Höchsten versteht. Das hieße, wenn man also Pippin folgt, es gäbe gar keinen Bruch zwischen der neuzeitlichen Tradition, die Hegel mit dem Konzept der romantischen Kunst meint, und der Kunst der Moderne nach 1800. Ich denke auch, dass eine widersprüchliche, soweit ich es verstanden habe, eine widersprüchliche Auswertung von Hegels Ästhetik vorliegt, die erst einerseits gerühmt wird als einzig historische, der aber dann einen Essentialismus zugeschrieben wird mit der Behauptung, Hegel habe Kunst, die nicht mehr einer sinnlichen Manifestation des Absoluten diene, nicht mehr als Kunst betrachtet. Ich glaube auch, dass diese Ausklammerung von Adorno nicht hilft, über die Probleme hinwegzukommen, die sich schon aus der ästhetischen Theorie ergeben, zumal Pippin keineswegs eine materialistische Lektüre von Hegels Ende der Kunst anstrebt, wie man sie von Adorno ja hätte erwarten können und wie sie mich hier interessiert. Er glaubt vielmehr, das Projekt Hegels als solches übernehmen zu können, um, Zitat, Kunstwerke als Elemente eines kollektiven Versuchs der Selbsterkenntnis im Verlauf der Geschichte zu sehen und diese Selbsterkenntnis als wesentliches Element im Ringen um Verwirklichung von Freiheit, Zitat Ende, zu verstehen. Gefragt wird nach einer nicht entfremdeten Handlung, einem expressivistischen Ideal, das überraschend auch mit Heideggers Kunstphilosophie zusammengeht. Pippin stützt sich auf die Kunsthistoriker Clark und besonders Freed, außerdem auch auf Arnold Gillen. Das Philosophische der Malerei seit Manet liegt für Pippin exemplarisch darin, dass die Malerei, indem sie den Blick aus dem Bild mit einer Destruktion der illusionistischen Bildwirkung verbindet, Zitat, das direkte Ansprechen des Betrachters durch das Bild zum Thema mache, Zitat Ende. Damit werde über das Subjekt-Objekt-Problem philosophiert. Pippin referiert im Wesentlichen dann Freed. Courbet als Maler der Versunkenheit wird abgelöst von Manet, der absichtlich jede Versunkenheit abweist, um dadurch aber ebenfalls Theatralität zu vereiteln. Diese Antithetik der Grundbegriffe, die Grundbegriffe des Theatralischen und der Absorption, die Sie wahrscheinlich kennen, ich habe sie jetzt schon öfter zitiert, von Freed, werden also von Pippin nicht in irgendeiner Weise reflektiert oder gar kritisiert. Ich meine, dass man in solchen antithetischen Grundbegriffen einer Geschichtsdeutung nicht gerecht werden kann und man sich vielmehr eben auch, was Freud nicht tut und auch bei Pippin fehlt, dass man sich auf einen Begriff des Kunstbildes und seines räumlichen Scheins beziehen müsste, um sozusagen diesen richtigen Beobachtungen zu Theatralität und Absorption einen Sinn, einen geschichtsphilosophischen Sinn abzugewinnen. Die Zielmarke oder die Intention beider Autoren, also sowohl, also ich spreche jetzt mal von Freud, bei dem ich sicherer bin, also Pippin führt eigentlich, soweit ich das gesehen habe, das nicht weiter aus als Freud. Es geht Freud nicht um den Abbruch der Kommunikation, sondern um ihre Wiederaufrichtung oder um die Wiederherstellung von Kommunikation zwischen Bild und Betrachter. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt. Er meint, dass auf der Grundlage einer aperspektivischen, nicht illusionistischen Malerei die Herstellung einer neuen, innigen Beziehung von Betrachter und Bild oder Betrachter, Bild und Künstler erreicht worden sei. Und das eben mit den verschiedenen Methoden der Darstellung von Absorption oder eben einem Facing, wie es jetzt bei Manet und dann noch mehr bei Picasso gewählt wird, einem Facing, das nun durch das Starrende des Blicks eigentlich dieselbe Wirkung hat, der Stillstellung von Kommunikation und von üblicher dialogischer Kommunikation, wie sie Tizian eben noch evoziert. Aber es wird eben diese Qualität der Stillstellung von Kommunikation nicht im Sinne einer Negativität ausgewertet. Das ist der entscheidende Unterschied zu der Argumentation, wie ich sie hier vorstelle. Es ist keine Negativität, sondern ein Weg zu einer neuen Synthese, die hergestellt wird, die mit diesem Begriff des Painter-Beholder bei Freud zusammenhängt. Also Wiederherstellung der klassischen Bildfunktion nur jenseits der Perspektivität ist jetzt noch nicht ausgeführt, wie sich Freud das denkt. Das muss ich hier auch mal weglassen, aber sozusagen als Statement und als Konturierung der Position muss man also zu Pippin sagen nochmal, dass er sich noch viel weiter als Adorno von einem historischen Kunstbegriff entfernt. Und tatsächlich verabschiedet Pippin ebenso den Begriff der Utopie von Adorno wie die zentrale geschichtsphilosophische Konstruktion Hegels. Also es wird dann deutlich, dass er doch sehr stark abrückt von der ganzen hegelischen Philosophie. Er verneint nämlich das Argument Hegels zur modernen Dominanz des begrifflich Diskursiven in der Moderne um die Permanenz der Kunst als eines sinnlich-affektiven Modus der Intelligibilität zu sichern. Da ist er auch dann mit Arnold Gehlen einig und mit Freud, der mit der Antithetik von Theatralität und Absorption, wie gesagt, einen klassizistischen Kunstbegriff festhält. Also in der Allegorisierung des Verhältnisses von Betrachter, Bild und Maler zielt man demnach immer auf eine Art Synthese, deren epistemischer Status unklar bleibt. Also es scheint wie so ein Ideal, das als solches gar nicht reflektiert wird. Also diese Symbiose scheint also in sich ein Ziel zu sein, dessen Bedeutung nicht weiter formuliert wird. Von Freud, dessen Begriff der Theatralität, wie ich meine, nicht ausreicht, um den neuzeitlichen Charakter des Kunstbildes zu erklären, wird die Verbindung des Blickregimes mit der Artikulation des Raumes nicht systematisch ausgewertet. Es gibt keine historische Analyse der Tradition, also etwa mit Bezug auf Max Imdahl, der bei Giotto diese Konstituierung des Bildraums und der Narration über die Blickbeziehungen sehr genau erarbeitet hat, etwas, was ja auch im Film dann wieder ganz wichtig ist, um den narrativen Raum zu erschließen. Das wird nicht hinzugenommen. Es gibt also da keine historischen Rückblicke in dieser Hinsicht, das Zeigen des Sehens, ob durch Rücken oder Repoussoirfigur, durch den Blick ins Bild oder aus dem Bild, hat, wie wir gesehen haben, in der klassischen Repräsentation immer den Sinn, den Raum zu erschließen, auf der Grundlage einer perspektivischen Bildraumkonstruktion, die unterstützt wird durch Lichtgebung und Hell-Dunkel-Modellierung. Hier sehen Sie ja den Tizian noch. Meines Ermessens ist die Absorptionsgeste ebenso wie die des starrenden Blicks eben gerade eine Negierung dieser räumlichen Funktion und eine Absage an die sinnlich-anschauliche Kommunikation. Frieds Argument, der stets auf Synthese zielt, Produktion und Rezeption zusammenzieht, kann ich in meine Konzeption einbetten, wenn ich sie so verstehe, wie ich auch Greenbergs Modernismustheorie verstehe, nämlich als Festschreibung einer bestimmten Stufe der modernen ikonoklastischen Bildlichkeit, die zu einer neuen Klassik, zu einem neuen Modus des Scheins gefunden hat, ausgehend von der Atomisierung der Bildoberfläche. Anstelle eines anschaulichen Verstehens, eines sinnlichen Scheinens der Idee, ist es das Relationsgefüge der farbigen Flecken, die als einzelne, potenziell auch jenseits des figürlichen Motivs, aufeinander verweisen und aus Kontrastierung der Farbwerte eine Raumwirkung hervorbringen, die doch in der Fläche gebunden bleibt und als prozessual handwerklich erarbeitete Textur des Künstlers lesbar ist. Frieds Syntheseidee und wohl auch Pippins ist wie auch Böhms Bildkonzeption. Diese Konzeptionen haben ihren Ursprung in der Kunsttheorie Cézannes, deren Behauptung von Repräsentanz etwa durch die Formulierung deutlich ist, die Farben seien, Zitat, das sichtbare Fleisch der Ideen und Gottes und ihr Spiel ein, Zitat, Durchscheinen des Mysteriums. Also mit anderen Worten, ich meine, dass sich in Frieds und Pippins Deutungen, genau wie bei Greenberg und als Bildkonzeption eben diese klassische Repräsentation, diese klassische Repräsentation der Moderne wird perpetuiert. Sie wird also als das Paradigma schlechthin geschildert, ohne sozusagen noch als Ergebnis einer kritischen Arbeit gelesen zu werden, die eben auf der frühen Moderne aufruht. Deshalb habe ich ja also schon so früh bei Friedrich angefangen, um Ihnen zu zeigen, dass hier das ein langer Prozess ist im 19. Jahrhundert. Das Oszillieren zwischen Fläche und Raum charakterisiert die Bildordnung des Postimpressionismus und noch des Kubismus. Picasso findet nach der expressiv wilden Sprengung der klassischen Balance mit Braque zu einer dezenten Ausgeglichenheit zurück, die freilich auch einen weiteren Bruch herbeiführt mit dem repräsentationalen Gefüge des Kunstbildes. Die Vergegenständlichung der ästhetischen Grenze wird nun nicht mehr durch die Rückenfigur, den Vorhang oder den Blick inszeniert, sondern durch das Rasterelement, das die Zweidimensionalität der Bildfläche im Bild selbst permanent aufruft und wiederholt und mit den Fragmenten der Bildwelt ein dichtes Gespinst bildet, sodass Figur und Grund beiderseits aufgelöst oder zersetzt in kleine Partikel ein stellenweise untrennbares Gefüge bilden. Man kann das kubistische Achsenkreuz, in dem sich die Rahmenhaftigkeit des Kunstbildes darstellt, nicht nur auf die figuralen Motive zurückbeziehen, sondern auch auf zwei komplementäre formale Strategien des Postimpressionismus, den schon erwähnten Aufbau der Bildfläche aus einzelnen farbigen Flecken, die jeweils für sich das Bild und seinen Rand gleichsam abbilden und aus der Repetition dieses Moduls eine Totalität der Bezüge stiften, andererseits auf das ebenfalls schon berührte Verfahren, das lineare Elemente der Pinselschrift benutzt, um einen ornamentalen Zusammenhang zu stiften. Also letzten Endes ist diese Linearisierung von Cézannes Taschismus, ruht diese starke Linienbetonung auf diesem eher Jugendstil und oder symbolistischen, auf dieser symbolistischen Technik des Ornamentalen auf. Bei Cézanne, der diese Wendung zur Konstruktion als Realisation fasste und von Modulation statt Modellierung sprach, sind diese beiden Operationen exemplarisch in sich vereint, während Sie, was ich gleich zeigen werde, in den Strömungen des Neoimpressionismus und des Symbolismus bzw. des Jugendstils mehr oder weniger auseinanderfallen. Also damit meine ich, dass Cézanne eigentlich so wichtig ist für die Bildgeschichte der Moderne, weil er dieses impressionistische Fleckenmuster nun architektonisiert, also ihm den Flecken eine Richtung gibt und dadurch eben eine Ornamentalisierung auch als Grundmuster einrichtet, die etwa Künstler wie Van Gogh oder Gauguin dann auch wieder aufgenommen haben und die sie dann veranlasst haben, auch wieder stark die Linie zu unterstreichen, zu betonen, also als ein dann wieder rehabilitiertes Element. Das aber im Prinzip dieses repetitive Muster der Flecken, der farbigen Flecken, nur sozusagen für das Medium der Linie variiert. Das sind komplementäre Techniken, das ist mir jetzt ganz wichtig, denn darüber, denn das ist das, was Mondrian nun der Tradition der Moderne entnimmt. Ich spreche also vom Pointillé auf Seiten Seurats oder Polignacs, hier ein Bild aus der Pinakothek in München, das ich aufgenommen habe, um eben aus der Nähe diese Struktur zu zeigen. Also hier dieses Pointillé des Neoimpressionismus, das ja dann auch geradezu wissenschaftlich betrieben wird, und auf der anderen Seite der ornamentale Pinselstrich bei Gauguin, Matisse und so weiter, der hier in einem Bild von Henri van de Velde auch in München nun Ihnen exemplarisch zeigt, wie also hier mit der Jugendstillinie analog zur Auflösung eben in das Fleckenmuster ebenfalls ein Oszillieren erreicht wird, ein Flächenraum, der eben auf der Repetition dieser Kurvaturen aufruht und auch ganz stark auf dem Prinzip der Silhouette basiert. Also die geschlossene Silhouette, die geschlossene Kontur eigentlich wieder einführt gegenüber dem Impressionismus, aber deshalb eben nicht wirklich die Perspektive wieder einführt, sondern die Linie wird eben isoliert als das Element, das auch wieder in einer flächigen Textur einen flächigen Raum begründet. Dieses symbolistische Element der linearen Ornamentik wird dann von den Fauvisten auch aufgegriffen und mit der anaturalistischen Farbe kombiniert. Sie sehen jetzt hier ein Bild von André Derain, das hier diese Kombination eigentlich zeigt. Also man merkt, er ist ausgegangen von dem impressionistischen Pointillé, das hier im unteren Bereich hier in diesen Schraffuren noch wirksam ist. Er benutzt aber eben auch die geschlossene farbige Fläche, die in ornamentalen Schwüngen hier das Bild Ganze schafft. Matisse ist auch ein Künstler, der eben von der neoimpressionistischen Malerei ausgehend diese dann doch auch ins Lineament überführt. Sie kennen auch alle spätere Bilder von Matisse, und bei Georges Braque habe ich ihn mitgebracht, um zu zeigen, dass eben auch die Kubisten, Braque und genauso Picasso, in ihrer fauvistischen Phase an diesen beiden Techniken partizipieren, also an diesem Taschismus und an der ornamentalen Geste. Mondrian, der als Landschaftsmaler der Haager Schule einen gemäßigten modernistischen Stil vertreten hatte, fing 1909 an, sich mit diesen beiden Methoden sehr systematisch auseinanderzusetzen, wie wir dann sehen werden. In beiden Methoden liegt, so habe ich das beschrieben, eine Art moderner Klassizismus vor. Insofern sowohl der farbige Fleck als auch die ornamentale Linie durch ihre Repetition das manifestieren, was der Disegno in der Latenz allerdings unsichtbar schuf, die Doppelwertigkeit der Linie als Raum- und Flächenwert. Latent war diese Bedeutung, also denken Sie jetzt wieder ans Renaissance-Bild, an die liegende Venus, latent war diese Bedeutung, diese Doppelwertigkeit von Linie, der Linie, weil sich das Raumbild vor seine Konstruktion in der Fläche schob, nur als Negation der Fläche wirksam werden durfte. Also wir sehen, wenn wir ein Bild von Tizian anschauen, ja nicht, dass der Künstler das getan hat, was er natürlich getan hat, nämlich diese Volumen nun einzupassen und kompositorisch auszutarieren auf der Bildfläche, dass also jedes Element nicht nur einen räumlichen Darstellungswert hat, sondern eben auch einen in der Fläche einen Flächenwert hat, also sich auf die Fläche als proportionales Gefüge bezieht. Das ist auch beschrieben worden, auch Werner Busch hat zum Beispiel von der Doppelfunktion der Linie gesprochen in seinem Buch Die notwendige Arabeske. Das ist also ein beschriebenes Moment, das eben aus der Latenz nun in die manifeste Präsenz tritt. Beachten Sie auch hier nochmal eine Erinnerung an die letzte Vorlesung, hier die verschiedenen Ausdrucksformen von Picassos frühem Kubismus, der einmal hier in dieser noch im Umkreis der Demoiselle entstandenen Darstellung der drei Frauen hier eine Sichelform benutzt, also eine Kurvatur, die man eben eher auf Jugendstil, auf die Linie, also auf das Ornament des Jugendstils beziehen kann, also diese Sichelform als Grundmodul des Flächenraums, während hier in dem Akt 1910 eine Orthogonalisierung eingetreten ist, der rechte Winkel stark dominiert und nur einzelne Kurvaturen, Kreisformen, Halbkreisformen auf die Organizität des dargestellten Körpers referiert. Das fast bis zur Abstraktion durchdringende kubistische Tableau-Objet lässt das lineare Prinzip dominieren. Nicht selten sind aber auch die Reminiszenzen an das impressionistische Fleckenmuster zu spüren. Also ich denke, Sie sehen das in einer solchen Detailaufnahme, dass das nicht etwa aufgegeben wurde, auch wenn sich hier das Lineare durchsetzt. Beide Formen sind als Repräsentanzen der Fläche des Bildträgers selbst zu verstehen, die sich mit jenen Formen, die als Rudimente des eigentlichen Sujets in Erscheinung treten, mischen. Ich denke, Sie können das sehen, dass also auch hier noch ganz von ferne Elemente da sind, die man eben auf das im Titel genannte Sujet, die Frau mit Mandoline, beziehen kann. Der Verzicht auf die Buntfarbe, der diese ganze Phase des analytischen Kubismus ja auszeichnet, der Verzicht auf die Buntfarbe hat seine innere Notwendigkeit in der kristallinen Zersplitterung der Bildoberfläche, deren Anfänge in den Demoiselles wir ja betrachtet haben. Das albertinische Fenster, Alberti hat ja vom Bild als dem offenen Fenster gesprochen, diese Fenstermetapher wird gewissermaßen durch das Kristalline in potenziell unendlich viele Facetten aufgebrochen. Die Betonung der Ränder lässt nicht zu, dass auch das Feld, die ausgebreitete Farbe, ins Spiel kommt. Also es bleibt bei dieser Dominanz eines Moments, eines Mittels der Malerei, nämlich eben der Linie und des Helldunkels. Also diese Altmeisterlichkeit des kubistischen Bildreliefs, die hat auch Greenberg sehr passend, sehr treffend beschrieben. Braque und Picasso versuchen in einer neuen Experimentphase, der des sogenannten synthetischen Kubismus, die Klassizität dieser Bildformel wiederum zu brechen und seine Räumlichkeit weiter zu beschränken. In einer Reihe von Stillleben beginnen sie 1912, Fragmente alltäglicher Gegenstände und Stofflichkeiten frei zu kombinieren und bedienen sich dabei bald realer Stofflichkeiten selbst, die als flächige Materialien den Bildträger besetzen und als Fremdkörper dennoch in die zeichnerische und malerische Komposition eingebunden werden. Ich habe das nochmal selbst fotografiert. Ich denke, da kann man die Oberfläche besser sehen. Adorno hat diese Einbeziehung von Realien ins Bild als exemplarischen ikonoklastischen Akt gegen die Autonomie des Werks gewertet. Ich zitiere aus der ästhetischen Theorie, Seite 232. Der Schein der Kunst durch Gestaltung der heterogenen Empirie, sei sie mit dieser versöhnt, soll zerbrechen, indem das Werk buchstäbliche, scheinlose Trümmer der Empirie in sich einlässt, den Bruch einbekennt und in ästhetische Wirkung umfunktioniert. Kunst will ihre Ohnmacht gegenüber der spätkapitalistischen Totalität eingestehen und deren Abschaffung inaugurieren. Montage ist die innerästhetische Kapitulation der Kunst vor dem ihr Heterogenen. Zitat Ende. Ja, also hier kann man auch beobachten, wie Adorno nun mal an einem Beispiel, was sehr selten passiert, dass er auf konkrete Kunstwerke eingeht. Hier kann man studieren, wie nun der künstlerische Ikonoklasmus von ihm gedacht wird. Und hier ist eben die Anschmiegung ans Verdinglichte in dieser Einbeziehung dieses dekorativen Details, dieser Folie mit dem illusionistischen Rohrstuhlgeflecht. Das ist eben etwas, was er als Einbeziehung von Realien, von buchstäblichen Trümmern der Empirie, was er damit meint und was also der Souveränität des Künstlers ja entgegenwirkt, also diese Eigenhändigkeit, diese Eigenschöpfung des Werks nun relativiert. Andererseits ist durch die Komposition, in die dieses Bruchstück der Wirklichkeit eingebettet ist, ist durch die Komposition dann doch eben das aufgerufen, was Adorno für verbindlich und für notwendig hält, nämlich das Subjekt, das gestaltet und dass diese Verdinglichung nun dann doch mit den Spuren der eigenen Gestaltungskraft versöhnt. Also nur das ist für das nur diese Art und Weise der Einbeziehung von Realien in das Bild, in das künstlerische Bild, ist für Adorno authentisch, während also eine Kunst, die sich eben die also auf Komposition verzichtet, in der diese subjektive Gestaltung nicht mehr ablesbar ist, das ist für ihn eben dann eine Regression, das ist dann eine Auslieferung an die Verdinglichung, die er nicht mitgeht. Also die Komposition ist das Moment, das der Erfahrung mächtige Subjekt verbirgt, und das führt dann dazu, dass Adorno die Abstraktion, also die reine Abstraktion eines Mondrian und auch auf der anderen Seite die Pop-Art nicht schätzen kann. Übrigens ähnlich wie Greenberg auch wieder, der auch die Collage schon kritisiert und die Pop-Art sowieso. Also das Aufrufen eben einer Essenz des Mediums ist für Greenberg genauso wie für Adorno wichtig. Und er bindet eben die Malerei an die Natur und an das die Natur erfahrende Subjekt. Das ist die Beschränkung seines Blicks auf die Moderne und auch die Beschränkung seines Scheinbegriffs oder Mimesis-Begriffs. Die Folge, und das kann man im Musée Picasso im Moment gerade sehr schön sehen, die Folgerung, die Picasso selber aus dieser Collageform gezogen hat, ist dann eben eine weitere Expansion in den Realraum, der dann zu konstruktiven Plastiken führt, also die zwar noch Bildcharakter haben, aber die nun dreidimensionale Objekte hier zusammenstellen. Sie kennen alle auch Schwitters, Collagen, Materialassemblagen und so weiter. Sie kennen die Gitarre von Picasso. Ich möchte das hier nur mal anmelden. Sie sehen, dass hier immer noch eben dieses Pointillé benutzt wird als Zitat, als Darstellung der Bildoberfläche des Bildträgers, dass es doch auch immer noch stark, es geht um den Umgang mit Bildelementen, also mit der Geschichte und mit den Materialien des Bildes, also auch in diesem schon stark plastischen Bild links oben, das nun ausdrücklich in einen Holzrahmen eingebettet ist. Und dann geht es weiter mit dem Absinthglas, das also aus einem Bildzusammenhang abgeleitet ist und diese Verformung der Perspektive nun literalistisch in den Raum verbringt. Ganz anders Duchamps Folgerung aus dem Kubismus, der ja schon mit seinem Akt die Treppe herabsteigend hier aus dem Immanenzzusammenhang, also aus der ästhetischen Immanenz insofern aussteigt, als er da die Bewegungsfotografie von Marais und der andere ist mir jetzt entfallen, also die Bewegungsfotografie ist ja dem Akt die Treppe herabsteigend zugrunde gelegt, womit eigentlich die Autonomie der malerischen Komposition, also das kubistische, polyperspektivische Bild ja auch schon aufgebrochen wird oder ironisiert wird quasi mit dieser Zitierung von Fotografie. Sie kennen das alle, ich habe das jetzt nicht mitgebracht. Und noch radikaler ist natürlich die dadaistische Erfindung des Ready-Made, also der Moment, wo Duchamp in New York zu einer Kunstausstellung eben dieses Urinoir einschickt, das er Fountain nennt, was natürlich nicht ausgestellt wird, aber nun ein erstes Fanal ist für diese Objektwerdung des Kunstwerks, das also hier ganz verzichtet wird auf die Komposition, etwas, was natürlich Adorno in seinem Kunstbegriff nicht mehr unterbringen könnte, auch nicht die russische Avantgarde. Ich entnehme diese Beispiele einem Vortrag von Bettina Ruthof über Elisitsky. Dieser Kunstbegriff geht auch nicht konform oder kann sich auch nicht beziehen auf die russischen Ideen eines Aufgehens der Kunst in der Wirklichkeit, wie es etwa Majakowski zum Ausdruck gebracht hat in diesen Ideen. Man könne mit der Kunst, also mit der abstrakten Kunst, eine völlig neue Wirklichkeit schaffen, also alle Gegenstände der Lebenswelt durch ihre neue Form verbessern und damit auch das Leben verbessern. Also auch das ist für Adorno und da ist, glaube ich, wieder etwas, was man positiv kommentieren muss. Hier sieht Adorno nun einen voreiligen Ausstieg aus der Kunst, also eine Liquidierung von Kunst. Und ich möchte diese Position, also den revolutionären Gehalt jetzt dieser Versuche in der Sowjetunion hier nochmal mit diesem Flugblatt unterstreichen. Ich lese mal vor: Nicht nur die Gestalter der Kunst rufen wir zur Tat, zur Abstimmung und zur Bewegung, sondern auch unsere Genossen, die Schmiede, Schlosser, Mediziner, Steinmetzen, Betonierer, Zimmerleute, Maschinenbauer, Flieger, Steinklopfer, Heuer, Textilarbeiter, Schneider, Modistinnen und alle, die praktisch nützliche Dingwelt hervorbringen, um unter der einheitlichen Fahne der UNO wisse alle miteinander der Erde das Kleid der neuen Form und des Sinngehalts anzulegen. Also UNOVIS für die neue Gestaltung. Das ist eigentlich die radikale Stufe, also der Nullpunkt der Malerei, wo man glaubt, also diesen künstlerischen Ikonoklasmus dann in eine Richtung voranzutreiben, die dann tatsächlich eine Art Ende der Kunst bedeutet, in dem Sinne, dass Kunst nun in einer neuen revolutionären Gesellschaft aufgeht, ohne aber nun aufzuhören, Kunst zu sein. Also dieser Schritt wird eigentlich nicht gemacht. Also man glaubt eben im Sinne der romantischen Utopie also an diese Möglichkeit der Revolutionierung der Gesellschaft. Und man leitet, wie wir das ja bei Tarabukin gelesen haben, im Kolloquium Tarabukin in seinem Text, von der Staffelei zur Maschine, also ein programmatischer Titel, 1923 publiziert, leitet diesen Übergang von Komposition zu Konstruktion sozusagen durchaus von Cézanne ab. Also Cézanne ist der Künstler, mit dem man den man also als Urvater des Konstruktivismus sieht, weil Cézanne eben der Maler ist, der das konstruktive Prinzip also deutlich gezeigt hat, sichtbar gemacht hat. Ja, das wäre also der Weg in den Realraum, der im Westen oder Elisitzky ist natürlich ein Künstler, der in diese russische Avantgarde gehört, der auch in diesem Bereich tätig war und ein glühender Verfechter der Oktoberrevolution war und dann im Westen aber das jetzt auch für einen ganz anderen Zusammenhang weitergetragen hat, also in diesem Pro-Unen-Raum. Hier die Malerei in den Galerieraum wachsen lässt sozusagen und hier von einer Wand zur anderen Verbindungen schafft, also eine auf geometrischer Basis, während Schwitters in dem bekannten wuchernden Bau, den er in seiner eigenen Wohnung hier aufgebaut hat, im Märzbau, im Krieg zerstört worden. Also hier in dadaistischer Weise hier Konstruktion mit Bildern, mit Skulpturen und so weiter in einen eigenen Kosmos bringt. Also das sind alles eben erste Positionen, erste Vorstöße in den Realraum zum Objekt, also ein Umstieg von der Malerei zur Architektur hat es Elisitzky genannt oder eben Objektwerdung des Bildes, etwas, was dann in den 60er Jahren im Minimalismus dann neuerlich zum Thema wird. Wir werden uns, ich habe diese Phase jetzt nur ganz kurz angedeutet, um zu zeigen, dass es eben hier schon um das Problem der Literalität, der Buchstäblichkeit, also der Stofflichkeit selbst geht, dass man also versucht, diese Kritik des Scheins bis zu dieser Materialität zu treiben des Kunstwerks und dass man also hier vielfach über die Malerei hinaus geht und Architektur und Objekt hier avancierter findet als die Malerei. Also man hätte auch jetzt die konstruktivistischen Plastiken von Naum Gabo oder Pevsner bringen können, die eben mit der Ingenieurtechnik quasi konkurrieren, ohne jetzt sich irgendeiner Zweckrationalität zu unterwerfen und so weiter. Also man versucht wirklich dieses Ende der Kunst als im Sinne einer Revolutionierung der Gesellschaft zu denken. Und an diesem Zeitgeist, an diesen Bewegungen hat auch Mondrian teil, dem ich mich jetzt zuletzt noch zuwende. Auch Mondrian ist insofern eingebunden in diese Versuche, Kunst Wirklichkeit werden zu lassen, als er ja ein Mitbegründer der Destyle-Bewegung ist, die 1917 von Theo van Doesburg vor allem begründet wird. Und seit 1917 gibt es auch die Zeitschrift Destyle, also eine Gruppe von Architekten und Malern, die eben genau das anstreben, nämlich eine strenge, puristische Ästhetik, die allen, die den ganzen Lebensraum überformen soll und eben auch eine Art Läuterung erbringen soll. Sie sehen hier sehr schön bei dem Haus Schröder von Gerrit Rietveld, wie hier dieses Gebilde, diese abstrakte Architektur, die eigentlich nur aus Flächen besteht, die also keinen organischen, plastischen Baukörper mehr hat, sondern aus Flächen aufgebaut ist und insofern auch von der Malerei abstammt, gewissermaßen. Auch in der Farbigkeit sehen Sie das. Also wie das kontrastiert und absticht gegen die Form, die organische Form der Klinkerarchitektur dort, wie in Mondrians Atelier seine neoplastische Dekoration absticht gegen diesen Kanonenofen, also gegen dieses reiche Dekor, dieses historistische Dekor. Also das zeigt, denke ich, die negativistische Kraft dieser dieser geometrischen Abstraktion, also was ihr innewohnt. Das ist für uns ja heute gar nicht mehr in dieser Provokation lesbar. Ja, also es geht mir jetzt darum, zu zeigen, wie Nun, Mondrian zwar auch als Autor, er hat also sehr viel geschrieben und diese Schriften liegen auch alle in deutscher Übersetzung vor. Sie können da eine Literaturliste in meinem Buch finden. Es geht Mondrian durchaus als Autor auch um eine Neuschöpfung der Wirklichkeit. Also auch er hat an diesem Traum teil, auch er propagiert in gewisser Weise die Idee des Gesamtkunstwerks. Er schreibt über Architektur, über Musik und überall soll eben dieses neoplastische Ideal Wirklichkeit werden, soll es umgesetzt werden. Also auch er setzt diesen Mythos fort, den ich Ihnen schon bei Vasari geschildert habe. Ich glaube, in der ersten Vorlesung bin ich darauf zu sprechen gekommen, dass Vasari ja schon die moderne Kunst der Renaissance begründet oder legitimiert als eine zweite Schöpfung, den Künstler als einen zweiten Gott und eben diese neue illusionistische Malerei als eine Schöpfung, die im Decennio eben ihre Idealität hat. Also der Decennio ist sozusagen Träger dieser metaphysischen Wahrheit der Kunst als zweiter Schöpfung. Deshalb komme ich immer wieder auf diesen Begriff des Decennio zu sprechen. Also was ich aber vor allem eben jetzt noch kurz deutlich machen möchte, ist, dass Mondrian zwar als Autor immer wieder in diesem Zusammenhang sich zu Wort äußert und ob zwar seine Künstlertheorie dieselben, die in der Bahn von Cézanne weiterdenkt, also in Richtung dieser Neuschöpfung, bei Mondrian ist das Stichwort das Universale, er will eigentlich eine Kunst des Universalen gründen, trotzdem ist er dann doch nicht als Architekt tätig geworden. Es gibt nur einen einzigen Entwurf für Ida Bienert, einer Bibliothek, die also in dieser Ästhetik des Styles gestaltet ist, der aber nicht umgesetzt worden ist. Und er hat sich dann doch sehr stark als Maler begriffen und als Maler definiert und hat eben in seiner Malerei, ich denke, so konsequent wie, denke ich, kein anderer Maler, eben diesem Problem der modernistischen Bildkonzeption gewidmet und dieses Problem, diese innere Widersprüchlichkeit nochmal für sich analysiert und sie, denke ich, das ist der Punkt, auf den ich vielleicht noch zu sprechen komme, sie so weit überschritten, dass eigentlich mit Mondrian erst das ikonoklastische Bild, in dem Sinne, wie ich es jetzt hier getitelt habe, erreicht ist. Also ich verbinde mit Mondrian die Entwicklung, den Weg zu einer Position des Bildes, das eben die historischen Avantgarden bis zum Kubismus nun hinter sich lässt, die dieses Konzept nochmal radikalisiert. Davon abzuheben, und das ist immer die Schwierigkeit, also auch hier haben wir wieder das Verhältnis von ideellem Ikonoklasmus und künstlerischem Ikonoklasmus, also seine Theorie lässt sich als eine Variante des ideellen Ikonoklasmus begreifen, seine Theorie des universalen Gestaltungsmittels, die ausgeht von dem Verhältnis von Horizontale und Vertikale, das ist für ihn eben Symbol des Universalen, das auch schon bei Loos zu finden ist, also die Horizontale als die Erde oder das Weibliche, heißt es bei Loos, und die Vertikale als das, was der Baum, bei Mondrian wird es eben auf die Landschaft projiziert, Erde und Baum, und sozusagen Kosmosgerichtetheit, Vertikalität. Bei Loos ist es männlich-weiblich, also das ist ein Ursymbol, das Kreuz als Ursymbol oder als Urornament bei Loos. Das benutzt auch Mondrian seit 1913, um eben diese Theorie des universalen Gestaltungsmittels, wie es bei ihm heißt, zu entwickeln. Und das wird eben vor allem an der Bestimmtheit der Farbe festgemacht, wie ich noch ausführen werde. Also als Maler ist er für mich eben ein ungemein konsequenter künstlerischer Ikonoklast, der einen bildimmanenten Ikonoklasmus entfaltet, während er in der Theorie eben doch konservativer ist. Die Forschung hat aber eher der kunstreligiösen Deutung der Abstraktion, ist eher dieser kunstreligiösen Deutung der Abstraktion gefolgt, die ich Ihnen ja schon über Werner Hofmann mitgeteilt habe. Dazu kommt bei Mondrian noch der Umstand, dass Mondrian aus einer streng calvinistischen Familie kommt. Sein Vater war also auch als Maler tätig für die Calvinisten, und daraus hat man oft abgeleitet, dass Mondrian die Abstraktion eben entfaltet als ein religiöses Medium. Nicht zuletzt bei Werner Hofmann ist auch auf Mondrian Bezug genommen. Ich hatte ihn auch von Robert Rosenblum und seinem Geschichtsbuch über den Weg von Friedrich zu Rothko erzählt. Hier ist die Rede hier wird verglichen Mondrian mit Friedrich. Bei Friedrich geht es noch um ein pantheistisches Weltbild, und hier bei Mondrian geht es dann um einen Paint-Theism, wie Rosenblum sich spielerisch ausdrückt. Auch Seuphor, also der Biograf von Mondrian, beschreibt die Entwicklung des religiösen Denkens Mondrians vom Calvinismus über die Theosophie zur neuen Plastik. Zitat: Die Religion findet ihre letzte Zuflucht in der Kunst, die, nachdem sie von äußeren Erscheinungen befreit und zur reinen Plastik oder zum reinen Bild des Absoluten wurde, selbst mit jeglicher Religion identisch wird. Also das ist Rainer Schelling wieder. Die Kunst ist an die Stelle der Religion getreten. Jaffe, also auch ein wichtiger De Style-Autor und Mondrian-Autor, hat auf die positive Mystik von Thronemakers hingewiesen, der Mondrian beeinflusst hat und der ihm den Weg zur Erkenntnis und zur visuellen Gestaltung einer universellen Kraft gewiesen habe. Als avancierten Autor, mit dem ich mich nun besonders auseinandergesetzt habe und den ich Ihnen zur Lektüre empfehlen kann, das ist Yves Alain Bois und sein großer ausführlicher Artikel über Mondrian, den Bilderstürmer, in einem Ausstellungskatalog von 1995. Das war eigentlich der Ausgangspunkt für meine Analyse dieser Werkgeschichte. Bois nimmt nun Abstand von diesen ideengeschichtlichen Konzepten, die sich auf den Calvinismus zurückbeziehen, und versucht tatsächlich, diesen Begriff des Ikonoklasmus als einen immanenten Begriff zu verstehen. Ich werde aber hoffentlich deutlich machen können, dass er mit diesem Begriff einer Immanenz des Bildes letzten Endes nicht aus diesem Schatten von Greenberg heraustreten kann, also doch versucht einen positiven Begriff des Bildes zu begründen, der Figur und Grund synthetisiert. Darauf kommt es ihm immer an. Also Mondrian strebt auf ein Bild zu, das Form und Grund synthetisiert, vereint und insofern die Repräsentation neu begründet. Das ist also eine Argumentation, die sehr nah an Greenberg bleibt, obwohl Greenberg gar nicht genannt wird von Bois, sondern Bois kommt eigentlich eher aus der Semiotik. Aber ich denke also, dass ihm eben auch diese historische Tiefe der Analyse fehlt, also die es erlauben würde, diese sehr ausdifferenzierte Analyse, die er macht von der Werkentwicklung, die es erlaubt, diese Werkentwicklung zu beziehen auf frühere, erstens mal auf frühere Stadien von Mondrians Entwicklung selbst und dann eben auch auf frühere Stadien der Moderne und der neuzeitlichen Bildkunst. Also das sind immer sozusagen die Punkte, die fehlen. Ja, das Besondere, was ich nun in diesen Arbeitsschritten bei Mondrian spannend finde, ist, dass er die beiden malerischen Techniken des Postimpressionismus durchgearbeitet hat und schließlich verknüpft hat, und dass er durch diese Verknüpfung, also durch diese ganz stringente Isolierung der Methoden und ihre Verschränkung miteinander, dass er dadurch das ikonoklastische Bild schuf, ein Bild, in dem auch die flächige Räumlichkeit der klassischen Moderne negiert wird und das Bild als dingliche Fläche hervorgebracht wurde, ohne dass sein Schein aufgelöst wurde. Das werden wir noch sehen. Das landschaftliche Frühwerk, also das ist noch eben ein Bild aus der Phase, bevor er überhaupt mit den Avantgarden zusammengetroffen ist, aber lässt schon erkennen, dass er durchaus versucht, im Sinne nun der Cézanne'schen des Cézanne'schen Postimpressionismus das Bild als Ganzes zu gestalten und hier unter Auswertung der Spiegelung des Hauses im Wasser sozusagen die Fläche des Bildes nun zu erschließen. Das ist ein Modus, der sehr oft gewählt wird, nicht nur von Paul Signac, auch von Monet gibt es zahlreiche Bilder, wo mit der Spiegelung gearbeitet wird. Sie wissen, die Seerosenbilder, wir haben die gerade wieder besprochen, arbeiten sozusagen mit einer Autonomisierung der Spiegelung geradezu. Also das ist auch eine interessante Arbeit mit dem natürlichen Bild der spiegelnden Wasseroberfläche, die ja auch eine Bildmetapher aufruft, nämlich die schon von Alberti neben dem Fenster aufgerufene Metapher des Spiegels, wie ihn Narziss benutzt oder wie er an den Mythos des Narziss dargelegt wird. Sie sehen, dass Mondrian sich hier mit der linearen Geste, mit dieser Ornamentik der Fauvisten beschäftigt, hier in diesem Bild bald bei Öle, dass er also auch hier versucht, mit den Baumstämmen nun in der Natur ein Motiv zu finden, das ihm erlaubt, nun die ganze Bildfläche zu gestalten und den Raum zu unterdrücken, der eben hier nur in dieser Hügelkette noch in der Ferne zu sehen ist. Ganz systematisch, wenn auch etwas provinziell anmutend in dieser systematischen, handwerklichen Übernahme, geradezu eklektisch, aber doch sehr bewusst, arbeitet er hier einerseits mit dem Pointillé, andererseits mit der linearen Ornamentik bei diesem Motiv der Dünen. Er sucht auch immer in der Natur Motive, die dieser Orthogonalität des Bildes entsprechen. Also auf der einen Seite horizontal sich erstreckende landschaftliche Elemente wie das Meer, die Dünen oder eben vertikale Elemente wie den Turm, die Architektur, später den Pier. Also das ist etwas Interessantes, weil es nochmal zum Ausdruck bringt, dass das Sujet einen ganz anderen Status gewonnen hat, dass man also vor die Natur geht und in der Natur schaut, welche Motive die Dimensionen des Bildes vergegenständlichen können. Das ist schon früh eben seine Absicht. Und dann die Begegnung mit dem Kubismus in Paris 1911. Schauen Sie sich nochmal diese Sichelform in einem seltenen Landschaftsbild bei Picasso an. Picasso hat eigentlich selten dieses Motiv benutzt, aber das Motiv des Baums wird bei Mondrian zum wesentlichen Träger seiner weiteren Bildentwicklung in einer Serie, in der kubistischen Baumserie, die von fauvistischen Gestaltungen über solche frühkubistischen bis hin zu geometrisierten Versionen erreicht. Sie sehen, wie er hier die Äste in Treppenformen übersetzt, in Treppenformen, die Diagonalen ersetzen und die eben das einbringen, was wir im kubistischen Bild schon gesehen haben, nämlich das Bild im Bild, also die Grenzen des Bildes in der Artikulation des Sujets selber aufzeigen. Also diese Verschränkung von Sujet und Bildgrund, die macht er hier ganz deutlich und er gelangt auf diesem Weg, also durch die Analyse dieses Baummotivs und diese Verschränkung von Figur und Grund, gelangt er eben zu einem schon quasi abstrakten, klassisch-kubistischen zu einer klassisch-kubistischen Gemäldeform, in der nur ganz wenige Elemente, Kreise, Diagonalen noch an dieses Motiv des Baums erinnern. Auch diese Axialität, ne, die Mitte ist doch etwas heller gestaltet und lässt also da noch erahnen, dass das so abgeleitet worden ist. Für diese Phase, die dann geklärt wird, also Mondrian führt dann eine immer klarere Struktur ein, also er dehnt dann die einzelnen Elemente wieder, vergrößert sie und kommt dann zu einer immer flächigeren Struktur, die auch immer näher an den Betrachter rückt. Also das ist wieder ein Phänomen, das wir ja schon beobachtet haben. Mondrian führt eben die Bildgeschichte in der Weise ganz stringent fort, als er versucht, nun diese Tiefe des Bildes doch wieder weiter noch zu eliminieren und das Bild, die Bildelemente an die Oberfläche zu führen des Bildes, was also auf der einen Seite durch diese Vereinfachung, die Reduktion des Linienmusters, die Ausrichtung aller Elemente, aller Linienelemente an horizontale und vertikale, das alles lässt das Bild, man kann das wirklich beobachten, wenn man von einem solchen Bild zu diesem hier springt, dann kommt es sozusagen nach vorne. Also es wird diese vordere Ebene des Bildes erreicht und gleichzeitig führt Mondrian aber trotzdem die repräsentative, die illusionistische Qualität, der Raum ist trotzdem nicht eliminiert. Er wird auf eine Weise gestaltet, die sehr interessant ist, die an das kubistische Moment der ovalen Komposition zwar erinnert und auch davon abgeleitet ist, aber doch viel deutlicher eigentlich in der Aussage ist. Mondrian macht nämlich die Bildfläche zum Quellpunkt quasi der Komposition, wenn Sie so wollen. Also dadurch, dass er die Linienelemente zu den Rändern hin abschwächt und hier die graue Farbe zum Beispiel darüber legt, hat es so den Anschein, als ob sich diese Architektur nach vorne bewegt, also als ob es einen Ursprung gibt und dieser Ursprung ist immer die Fläche selbst. Also damit bringt er eigentlich zum Ausdruck das, was ich schon beschrieben habe an Cézanne und seinen Nachfolgern, also diese abstrakte Illusion, die darin besteht, dass das Bild sich in seinen einzelnen Elementen auf sich selber zurückbezieht als seinen Quellpunkt, also sich selbst aufspaltet in Wesen und Erscheinung. Also das, ohne dass wir hier noch eine Handlung sähen oder irgendein Motiv, ist doch jedes Rechteck können wir lesen im Sinne einer Form, also als einer schon gewordenen Form oder einer noch in der Fläche verharrenden, eines noch in der Fläche verharrenden Grundes. Also gerade hier in den Rändern ist das deutlich. Hier in diesem Bild von 1916 ist dieser abstrakte Raum nochmal am Motiv der Architektur, die dahinter steht. Also er hat in Studien eben das aus einer Architekturfassade entwickelt. Hier haben wir nicht nur diese zurückweichenden Ränder, diese verblassenden Ränder, die also die Fläche als Quellpunkt der Form deutlich machen, sondern wir haben auch ein gewisses Wachsen nach oben, also eine Bewegung nach oben. Interessant sind auch die Pier-Ozean-Bilder, die Mondrian dann wieder in den Niederlanden ausführt. Der Erste Weltkrieg zwingt ihn dann wieder zurückzukehren in seine Heimat. Und hier beginnt nun ein Prozess, der ganz entscheidend ist für das, was folgt, also für den Mondrian der 20er Jahre, den wir dann als den eigentlichen Mondrian kennenlernen. Denn hier spaltet er das Linienelement von der farbigen Fläche ab und analysiert beide Methoden unabhängig voneinander. Und das bringt dann die Möglichkeit für ihn zu dieser Dialektik vorzustoßen von Linie und Fläche. Also auch hier in dieser Komposition Pi und Ozean von 1915 können wir, wenn wir es wissen, zumindest noch das Naturmotiv erkennen. Es ist nämlich ein in die Wasseroberfläche führender Pier, den man hier von unten aufragend so noch erahnen kann. Und es sind eben die weiteren Elemente, die Wellen, die die Wasseroberfläche markieren. Ein Motiv, das immer noch eine Perspektive hat. Also das ist interessant, das ist eben nicht das erste abstrakte Bild. Auch dieses noch weiter geometrisch geklärte Bild ist nicht, wie Bois meint, das erste abstrakte Bild, denn Mondrian benutzt hier weiterhin den perspektivischen Modus, wenn er hier den oberen Teil dieser Formation auflockert und gewissermaßen Lichtreflexe oder sowas erahnen lässt und hier eben doch eine räumliche Sichtweise zulässt. Abgesehen davon ist eben hier nicht, wie auch Bois meint, sehen zu können, hier schon eine Verklammerung von Form und Grund erreicht, weil eigentlich dieser Grund nicht gestaltet wird. Also es gibt ja nur eben eine Geometrisierung der Linienelemente, die allerdings ganz wichtig ist für alles Weitere, denn hier wird eigentlich die Linie von ihrer Handschriftlichkeit gelöst. Also wenn wir hier noch sagen, die gezogene Linie, also den Prozess sehen, wird in dieser Abbildung der Linie, ist es eigentlich eine Reproduktion der Linie als kleines Flächenelement, dadurch wird eigentlich Handschriftlichkeit negiert. Ja, also mit dieser Komposition werde ich heute dann mal aufhören. Also mit diesem Streit ist das jetzt das erste abstrakte Bild von Mondrian. Die Linie als Silhouette, als Flächenelement, was schon sozusagen auf diesen Identitätsverlust der Linie und der farbigen Fläche im späteren Werk hindeutet. Damit werde ich jetzt mal Schluss machen und werde den letzten Teil an den Anfang der nächsten Vorlesung stellen. Die nächste Vorlesung wird sich dann aber mit dem Schriftbild, also mit dem Problem der Einbeziehung von Schrift in die Malerei beschäftigen, die ja dann auch wieder aufruft, den Ikonoklasmus, insofern der Ikonoklasmus, der religiöse Ikonoklasmus, ja immer damit argumentiert hat, dass die Schrift das avanciertere Mittel ist und dem Bild vorzuziehen sei. Insofern wird es wieder um diesen Paragone gehen. Eine schöne Woche, danke für die Aufmerksamkeit.